Ja, Susanne und ich, wir sind an dem Faktor 10 Mangel hängen geblieben, weil der so facettenreich war. Und aus dieser Diagnose des Faktor 10 Mangels ist ja noch ganz viel im Nachgang passiert oder herausgefunden worden.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir hatten eine sehr lange Veranstaltung heute. Expander, Hämophilie und Hämostase war aber wieder extrem spannend und ja, faszinierend gewesen.
Ja, ich denke dann immer, wir wissen schon so viel und wir kennen auch die gesamten Gerinnungserkrankungen, was wir tun müssen. Und immer spannend, dass wir auf den neuesten Stand dann doch gebracht werden und ich dann immer staunend vor den Folien sitze, die ich zwar einen Tag vorher oder eine Woche vorher schon mehrfach durchgelesen habe, aber trotzdem, wenn ich sie dann live höre, denke ich, wow, wieder hat sich wieder gelohnt, hier zu sitzen, das mit zu moderieren mit dir.
Ja, und es ist ja auch so, ich meine, du musst dir das mal vorstellen, die Referenten hatten die Aufgabe, die Literatur der letzten 2 Jahre durchzugehen, das heißt, das Internet zu durchforsten, was in ihrem Spezialgebiet alles veröffentlicht wurde, mussten das zusammentragen. Das schafft ja ein Einzelner gar nicht, diese ganzen vielen Gebiete oder über diese ganzen vielen Gebiete einen Überblick zu bekommen. Und das ist ja der Luxus an dieser Veranstaltung. Es wird ja im Prinzip auf dem Teller serviert.
So ist es und du kannst dir das Ganze auch nochmal on demand auch nochmal anschauen. Das heißt, du kannst es dir live, aber du kannst es dir auch nochmal anschauen und kannst dir das in aller Ruhe nochmal die Studien anschauen und dich auf den neuesten Stand bringen.
Und anlässlich dieser Veranstaltung, weil wir gerade hier sind, haben wir heute auch noch einen Gast dabei in unserem Podcast.
Manuela Krause aus Wiesbaden und ist Expertin für Hämostasiologie in der Erwachsenenmedizin. Und du hast heute was ganz Spannendes gemacht. Du hast nämlich, ich weiß gar nicht, wie viele Fälle du vorgestellt hast. Ich weiß nur, es war eine irre Arbeit. Ich glaube 8 oder 10. 8 Stück ungefähr. Auf jeden Fall hast du eine Menge Fälle vorgestellt, die ich staunend haben wir zugehört. Und bei einem Fall, da gab es mehrere Dinge, die du vorgestellt hast, nämlich den Faktor 10 Mangel, seltene Erkrankungen. Und Manu, vielleicht stellst du dich aber erst einmal vor, wie lange du schon Gerinnung machst und ja.
Also, mein Name ist Manuela Krause. Ich bin Internistin, Hämostasiologin, bin jetzt seit 2007 in der Deutschen Klinik für Diagnostik in der Hämostasiologie, war vorher 11 Jahre in der Uniklinik in Frankfurt und zuvor 3 Jahre in der Charité in Berlin. Habe dort also meine Fußstapfen hinterlassen bezüglich der Gerinnung und habe aber relativ viel in der Universitätsklinik in Frankfurt bei Frau Professor Scharrer gelernt und bin jetzt hauptsächlich in der Erwachsenenmedizin tätig, habe eine eigene Ambulanz und ein eigenes Labor und wir haben ein sehr großes Spektrum an Patienten, die mit natürlich Gerinnungsstörungen, insbesondere auch Blutungsneigung zur Abklärung geschickt und überwiesen werden.
Ja, das Universitäre, das hängt dir ja immer noch so ein bisschen an, ne? Du fuchst dich ja so richtig in die Fälle rein. Das waren ja teilweise Geschichten, wo du sagst, okay, da musst du mal mehrmals um die Ecke schauen, um auf die Diagnose zu kommen.
Ja, also das macht ja auch ehrlich gesagt total Spaß. Wenn wir, oder ich bin halt auch jemand, der dann halt echt dranbleiben will und rauskriegen will, warum blutet der jetzt oder blutet er nicht? Deshalb denke ich, ist es immer total spannend, auch zum einen selber das Interesse zu haben, überhaupt halt auch Interesse an Patienten zu haben, an den Krankheitsfällen zu haben. Und deshalb bin ich da auch ganz gerne so wadenbeißerisch und möchte ganz gerne die Fälle auch lösen und dann den Patienten auch eine entsprechende Diagnose mitgeben. Und vor allem dann halt auch den überweisenden Kollegen oder Kolleginnen.
Und du hattest ja ich weiß gar nicht, undankbar kann man es, glaube ich, nicht nennen. Für dich wahrscheinlich eine dankbare Aufgabe, zumindest eine mit viel Arbeit verbundene Aufgabe, nicht über dieses große Themenfeld, seltene Erkrankung, Hämophilie zu reden, sondern die noch selteneren Gerinnungseffekte zu reden.
Also ich finde es total spannend, weil es wirklich so wenige davon gibt. Also wie gesagt, 3 bis 5% aller Gerinnungsstörungen sind diese seltenen Gerinnungsfaktorenmängel, also super, super, super selten. Und die, die ich vorgestellt habe, Faktor 5, 10 und 11 Mangel, sind mit einer Prävalenz von 1 zu 1 Million angegeben worden. Mhm. Also wahnsinnig selten. Mhm. Aber das macht es halt auch so spannend, dass wir halt gucken, haben wir vielleicht den oder denjenigen, den wir da rausziehen können, den wir dann auch eine entsprechende Therapie und auch eine Empfehlung in das Leben mit hineingeben können. Und auch natürlich eine Empfehlung beispielsweise für eine Familienplanung oder wie ist es mit den Angehörigen.
Ja, Susanne und ich, wir sind an dem Faktor 10 Mangel hängen geblieben, weil der so facettenreich war. Und aus dieser Diagnose des Faktor 10 Mangels ist ja noch ganz viel im Nachgang passiert oder herausgefunden worden. Aber vielleicht kannst du mal erzählen, was der Faktor 10 Mangel eigentlich ist.
Also wie gesagt, super selten. Mhm. Und es gibt ja die angeborenen Faktor 10 Mangel. Und was ich auch noch vorgestellt habe, das finde ich persönlich auch wahnsinnig spannend, das ist diese AL, also die Leichtkettenamyloidose, die mit einer erhöhten Blutung einhergehen kann aufgrund einer monoklonalen Gammopathie und die tatsächlich mit einem erworbenen Faktor 10-Mangel assoziiert ist. Und diese Patienten herauszufischen, finde ich wahnsinnig spannend und interessant. Natürlich sind das oftmals erwachsene Patienten, die mit einer solchen Grunderkrankung einhergehen und die zu uns kommen. Aber ich glaube, das ist auch nochmal so das internistische Knifflige, dazu zu assoziieren. Mensch, das ist eine Erkrankung, möglicherweise kann die mit so einer erworbenen Gerinnungsstörung verbunden sein, sodass man dann eine entsprechende Diagnostik auch initiiert. Und das ist wichtig auch mit anderen Fachdisziplinen wie mit den Hämatologen oder halt den Nephrologen zusammenzuarbeiten, um dann halt solche Patienten halt auch adäquat behandeln zu können, wie wir das halt bei dieser Patientin dann auch getan haben.
Erzähl doch mal, Manu, also jetzt sind so ein paar Begriffe gefallen, monoklonale Gammopathie, vielleicht erzählst du mal, was die Patientin hatte und dass ich einfach mal, dass wir verstehen können, mit was für Symptomen ist die Patientin zu uns gekommen und erklärst uns auch einfach mal diese Begrifflichkeiten nochmal.
Ja, also diese Patientin war ja ursprünglich zu uns geschickt worden, weil sie Hämatome aufwies. Sie hatte aber schon im Vorfeld aufgrund dessen, dass sie eine Proteinurie hat, also eine Eiweißausscheidung im Urin und halt immer wieder Fieber hatte, ist sie schon internistisch diagnostiziert worden und man hat so eine sogenannte monoklonale Gammopathie. Das sind also Eiweiße, die vermehrt ausgestoßen werden und die dann möglicherweise zu einer erworbenen Gerinnungsstörung, aber auch zu einer malignen hämatologischen Erkrankung führen können, die dann natürlich auch adäquat behandelt werden muss. Und eine solche Patientin ist dann aufgrund dieser vermehrten Eiweißausscheidung, die natürlich auch aufgrund dieser vermehrten Eiweißbildung assoziiert sein kann, dann diagnostiziert worden. Und man hat bei ihr natürlich ebenfalls eine Knochenmarkpunktion gemacht. Warum hat man dies gemacht und eine Nierenpunktion? Mhm. Weil man natürlich damals schon den Verdacht hatte, möglicherweise steckt da schon eine sogenannte Amyloidose. Das ist eine auch seltene Erkrankung, die mit einer Ablagerung von bestimmten Proteinen verbunden ist. Und diese Amyloidfibrillen in der Niere, im Herzen, aber auch im Gastrointestinaltrakt kann es da auch zu Blutungen kommen, kann diesen Gerinnungsfaktor vermehrt sozusagen eliminieren, sodass es da zu einem erworbenen Mangel kommen kann. Und das ist wirklich eine spannende Erkrankung, eine seltene Erkrankung. Deshalb denke ich, sollte man immer wieder das Bewusstsein der Kollegen schärfen, dass es sowas einfach gibt und dass man auch daran mal denken soll, auch wenn es so selten ist.
Nochmal vom Verständnis, die haben kein Problem der Produktion des Faktor 10, der wird ganz normal produziert, er wird einfach nur schneller aus dem Blut wieder rausgenommen.
So ist es, genau. Das ist eine sogenannte erhöhte Clearance, die einmal durch die Bindung von diesem Gerinnungsfaktor an diese Amyloidfibrillen erfolgt und damit wird dieses Protein und dieser Faktor 10 in der Regel am häufigsten ausgeschieden und beziehungsweise eliminiert aus der Blutbahn.
Wir reden viel über Faktor 8, Faktor 9, aber was macht jetzt der fehlende Faktor 10?
Genau.
Also Faktor 10 Mangel, da gibt es natürlich auch verschiedene Schweregrade. Ne? Den schweren Faktor 10 Mangel, den moderaten und den milden Faktor 10 Mangel. Und bei einem schweren Faktor 10 Mangel, das hatte ich heute auch vorgestellt, kann es zum Beispiel als erstes Symptom zu einer Nabelstumpfblutung kommen, aber auch zu Blutungen im Bereich des Gastrointestinaltraktes, eine zerebrale Blutung und auch bei schweren Faktor 10 Mangeln auch zu Gelenkblutungen. Und das sollte man immer wieder auch im Bewusstsein haben, dass solche Patienten, wenn diese Diagnose gestellt wird, auch adäquat mit einem Faktor 10 Präparat, welches seit 2016 auch verfügbar ist, substituiert und mit einer Prophylaxe versorgt werden sollen.
Und das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, dass wir tatsächlich dann auch diese Patienten mit einem schweren Mangel oder auch einem milden Mangel tatsächlich dann auch genetisch untersuchen müssten. Ich meine, das ist ja jetzt bei dieser Patientin, wo wir einen erworbenen Faktor 10 Mangel haben, das war ja erstmal nicht ganz so offensichtlich, muss man ja sagen. Das heißt, in jedem Fall geht man vor, dass man eine genetische Untersuchung zumindest durchführt, um auszuschließen, dass das nur ein rein genetisches oder auch ein erworbener Mangel ist, um dann gegebenenfalls auch Familienmitglieder weiter zu untersuchen.
Also bei dieser Patientin mit dem erworbenen Faktor 10 Mangel braucht man keine genetische Untersuchung durchführen, weil man kann das im Labor natürlich, erstmal hat man natürlich die Blutungsanamnese. Sie hat ja früher schon mal operative Interventionen gehabt, die Patientin mit der Amyloidose, und sie hatte nie Blutungen gehabt. Und das ist schon immer auffällig, warum sie jetzt gerade mit einer Blutungssymptomatik imponiert. Deshalb immer gute Anamnesen machen, das A und O in der Medizin. Und deshalb ist es wichtig, dann einfach mal im Labor zu schauen. Und man kann da bestimmte Laborteste machen. Und zwar kann man einen sogenannten Plasmatauschversuch machen und gucken, kann man durch bestimmte Dinge diesen verminderten Faktor auch korrigieren. Das kann ja auch zum Beispiel mal passieren, wenn man einen Antikörper hat gegen Gerinnungsfaktor wie das Lupus-Antikoagulans. Ne? Damit kann man das gut korrigieren. Dann hat man halt bei einer bestimmten Labordiagnostik, bei einer sogenannten 1:40 oder 1:80 Verdünnung mit dem Normalplasma, kann man dann normale Werte wieder haben. Und das ist bei der Patientin nicht der Fall. Und dann muss man natürlich immer ausschließen, ist da auch ein Antikörper, ein sogenannter Hemmkörper, wie wir das bei dem Faktor 8 kennen, diese erworbene Hemmkörperhämophilie vorhanden. Das konnte man bei dieser Patientin auch ausschließen, sodass man halt aufgrund dieser Diagnostik, nämlich der Amyloidose und der monoklonalen Gammopathie, dann geschlussfolgert hat, okay, das ist ein erworbener Faktor 10 Mangel, den sie früher nie gehabt haben kann, auch aufgrund der Anamnese.
Das heißt, keine Gefahr für Angehörige. Jetzt hattest du die Amyloidose angesprochen, das, was dann auch noch diagnostiziert wurde bei der Patientin. Du hast gesagt, es kommt zu diesen Ablagerungen im Bereich der Niere, des Herzens. Das ist ja nicht so, dass es dann im Bereich der Niere oder des Herzens blutet. Die Patienten bekommen ja ganz andere Probleme später.
Genau so ist es. Es ist nicht so, dass diese Patienten jetzt mit Ausnahme, jetzt natürlich hat sie eine Nierenblutung gekriegt aufgrund der Intervention, der Nierenbiopsie. Wenn man da in irgendein Gefäß natürlich oder in ein Organsystem rein piekst, schneidet oder wie auch immer, kann es da natürlich bluten, ganz klar, weil halt das Blutgefäßsystem dann eröffnet wurde, ist ein Gefäßdefekt sozusagen durchgeführt worden und dann muss natürlich erstmal die Blutgerinnung stattfinden. Und wenn wir da zu wenig Faktor 10 haben, der ja initial auch total wichtig ist beim Gefäßdefekt, ne, mit Faktor 7a und so weiter, Tissue-Faktor, dann kann natürlich hier auch ein Problem auftreten. Und natürlich denkt man, Mensch, diese Patientin hatte eine Faktor 10 Aktivität von 3-7%, das ist ja nur moderat, aber das wissen wir ja auch von der erworbenen Hemmkörperhämophilie gegen Faktor 8, dass es da keine Korrelation gibt zwischen der Höhe des entsprechenden Gerinnungsfaktors und der Blutungsneigung. Das sollte man immer wieder ausgrenzen und ausblenden. Das ist anders bei den angeborenen Faktorenmängeln.
Wie geht man da jetzt vor bei dieser Patientin? Was ist zu tun?
Also bei dieser Patientin, die ja leider dann 10 Jahre, nachdem die Diagnose gestellt wurde, verstorben ist, hatte man natürlich immer dann, wenn sie operative Intervention bekommen hat, entweder, bei ihr hatte das leider nicht funktioniert, mit PPSB, sondern sie hat aktiviertes Prothrombinkomplex gekriegt. Das ist das sogenannte Fiber, unterscheidet sich vom PPSB dahingehend, dass in diesem Präparat der Faktor 7 aktiviert schon ist und somit halt noch mehr die Gerinnung angeheizt wird. Und das würde man bei ihr nur dann natürlich geben, wenn es zu Blutungen oder operativen Interventionen gibt. Ansonsten beim Faktor 10-Mangel, dann würde sie immer das Faktor 10-Konzentrat geben, was ja seit 2016 auch zugelassen ist und verfügbar ist. Ob es dann immer gut funktioniert hätte, kann auch sein, dass sie halt einen schnelleren Abbau diesbezüglich hätte und man ihr das sehr, sehr in verschiedenen Intervallen auch hätte geben müssen. Aber generell, damals hat es gut funktioniert mit dem aktivierten Prothrombinkomplex.
Haben wir denn eine lange Halbwertszeit beim Faktor 10? Hast du da?
Ja, es hat eine lange Halbwertszeit. Aufgrund dessen ist es auch so, dass die Patienten mit einem schweren Faktor 10-Mangel, die einer Prophylaxe bedürfen, das nur 2-mal in der Woche bekommen. Unterschiedlich zu den Patienten mit einer Hämophilie A, aber nicht unterschiedlich zur Hämophilie B. Aber diese Patienten, wie gesagt, bekommen nur 2-mal in der Woche eine Prophylaxe aufgrund der langen Halbwertszeit vom Faktor 10.
Das heißt, die Gerinnungsstörung ist an sich gut zu therapieren.
Also eine angeborene Gerinnungsstörung kann man nicht therapieren, mit der Ausnahme, man gibt natürlich eine Prophylaxe. Ja. Bei einer erworbenen Gerinnungsstörung ist natürlich das immer so, dass wir die Grunderkrankung natürlich behandeln müssen. Mhm. Und das war bei ihr natürlich durch die Chemotherapie, die sie bekommen hat, aufgrund der monoklonalen Gammopathie und der damit assoziierten Amyloidose. Aber aufgrund dieser gesamten Begleiterkrankungen und des Alters der Patientin, der Blutungsanamnese, hat man ja abgesehen von einer Stammzelltransplantation, welche sie sonst gehabt hätte und wahrscheinlich wäre dann halt natürlich auch der Faktor 10-Mangel nicht mehr nachweisbar gewesen.
Es ist spannend, wie eine seltene Erkrankung die andere seltene Erkrankung induzieren kann und auf einmal hast du viele seltene Erkrankungen.
Zusammen und auf einmal ist es wie so ein Puzzlespiel und ich habe den Eindruck, das ist wie so ein kleines Mosaikstückchen, was man dazu packen muss und das zeigt dann auch wieder, was für einen Erfahrungsschatz du auch hast. Du bastelst dir das letzten Endes ja zusammen und weißt, okay, das eine hat vielleicht mit dem anderen was zu tun und du siehst nicht nur die Gerinnung, das heißt, du siehst nicht nur den Laborwert, du siehst die Patientin, aber du puzzelst dir das letzten Endes ja gut zusammen und das zeugt davon, dass du eine Menge Erfahrung hast und auf etwas zurückgreifen kannst, was nicht nur ausschließlich Gerinnung heißt, sondern du bist Internistin und das ist ein riesengroßer Vorteil, dass du eben tatsächlich die Patientin per se als Ganzes natürlich sehr ganzheitlich siehst.
Das ist auch total wichtig und deshalb sind auch solche Veranstaltungen wie heute, dieses Expander-Seminar, unglaublich wichtig, weil man nimmt aus jedem Vortrag immer irgendwas mit. Man denkt immer, man weiß schon viel und liest auch viel, aber wie Professor Langer über die monoklonale Gammopathie erzählt hat, dass sie natürlich auch mal ein erhöhtes Thromboserisiko machen kann. Er hatte da auch einen spannenden Fall vorgestellt. Also es ist super spannend, solche Seminare, solche Veranstaltungen mitzumachen, um halt wirklich auch sich auszutauschen, mit den Zuhörern, mit natürlich den Referenten. Total wichtig.
Das ist auch das, was ich empfinde. Die sind einfach Gold wert, diese Veranstaltungen. Sie bringen einen so viel weiter und regen zu neuen Denkanstößen an.
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wieder mal spannendes Portfolio an ganz vielen Informationen, was wir heute tatsächlich bekommen haben.
Manu, vielen herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, uns den Fall nochmal vor allem aufzuarbeiten.
Genau. Vielen Dank, Manu.
Gerne. Susanne, ich danke dir.
Ich danke dir, Björn.
Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.